So, unsere letzte Abendstunde ist gekommen. Dann haben wir noch morgen eine Versammlung und dann dürfen wir wieder heimfahren. Und wir alle stehen wohl unter dem Eindruck, was unser lieber Bruder eben gebetet hat, dass der Herr uns schöne und gesegnete Tage gegeben hat in diesem schönen Haus, über das wir uns freuen, in dem so viel Freiheit ist, viel Begegnung, Gemeinschaft. Und es ist schön, dass wir es abschließen dürfen dann mit der Festfeier, wie die Bibel es auch sagt, darum lasst uns Festfeier halten. Auch unser Passa, Christus ist geschlachtet, so steht es im 1. Korinther, Kapitel 5. Und weil wir Festfeier haben, hatte ich für diese letzte Abendstunde das Wort ausgewählt, das in Epheser 5 steht, die Verse 1 und 2. Die wollen wir gerade lesen. Epheser 5, die Verse 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Einige werden es unter uns wissen, dass in diesen beiden Versen die Jahreslosung steht. Die heißt, lebet in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat. Ich habe gedacht, das wäre eine schöne Losung für heute Abend, für die Festfeier. Aber ich habe darüber hinaus den Eindruck, es wäre gut, wenn wir das alle als Lebenslosung hätten. Lebet in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat. Es wird kaum ein zweites Wort geben, das uns innerlich so reich macht, als wenn wir diesen Worte, dieser Anweisung unseres Herrn folgen. Ein Leben in der Liebe, dass wir göttliche Liebe hinausstrahlen in diese Welt, vor allen Dingen aber hinein in die Kreise der Gläubigen, der Heiligen. Manchmal ist es ja gut, wenn man nicht nur die Losung herausgreift, sondern wenn man den ganzen Text im Zusammenhang sich ansieht, in diesem Fall eben diese beiden ersten Verse von Kapitel 5. Und da fängt es gewaltig an. Seid nun Nachahmer Gottes. Wie wäre es, wenn wir uns heute einmal fragen würden, an dieser Abendstunde, haben wir einmal dran gedacht, den ganzen Tag über, ich darf ein Nachahmer Gottes sein. Ja. Das wäre eine Antwort innerlich, die wir den Herrn geben dürfen, nicht? Ich habe mir das Wort angesehen. Das Wort Nachahmer kommt 6-mal im Neuen Testament vor. Dann kommt es noch einmal vor mit der Vorsilbe Syn. Seid meine Mitnachahmer. Also insgesamt 7-mal. Gestern Abend sagte ja einer der Brüder, dass die Zahl der 7 die Zahl der Vollkommenheit ist. Setzt sie zusammen aus der 3. Und der 4, die Zahl der Gottheit und des Irdischen, sagen wir der Menschheit. Und wir spüren wieder, wenn das zusammenkommt, unser Leben und das Leben Gottes, dann geht es hinein in die Vollkommenheit. Aber einmal kommt es nur vor, seid Nachahmer Gottes. Findet das alle Worte der Bibel, die vielleicht nur einmal vorkommen, einen sehr tiefen Gehalt haben. Zum Beispiel hatten wir das Wort gehabt, der Vater der Herrlichkeit kommt nur einmal vor. Oder die Herrlichkeit des Vaters, die Umkehrung, kommt auch nur einmal vor. Und wir spüren, was für gefüllte, reiche Worte das sind. Wenn wir nun aufgefordert werden, Nachahmer Gottes zu sein, ja, vielleicht dürfen wir erstmal das vorausschicken. Es ist ja ein legitimes Recht der Kinder, Nachahmer der Eltern zu sein. Und alle, die Kinder haben oder ihre Kleinkinder erlebt haben, die haben es irgendwann mal auch erlebt, wie ihre Kinder irgendwie die Eltern nachgeahmt haben. Ich möchte vielleicht das von Karl Merz erzählen. Karl Merz erzählte, als sein Sprössling noch ziemlich klein war, sie saßen in der Familie zusammen. Plötzlich stand der Kleine auf, neigte den Kopf nach vorn, legte die Hände auf den Rücken und ging bedächtigen Schrittes hin und her. Der Vater war richtig erschrocken und dachte, was hat denn mein Kleiner? Plötzlich musste er schmunzeln. Nachahmer des Vaters. Wenn er am Schreibtisch saß und irgendein Problem hatte, irgendeinen Gedanken, wo er keine Antwort gleich hatte, dann stand er immer auf, Hände auf dem Rücken, Kopf geneigt und ging hin und her, bis ihm eine Klarheit wurde. Legitimes Recht der Kinder, die Eltern nachzuahmen. Und deswegen ist es ja sehr wichtig, dass Eltern auch Vorbildcharakter für ihre Kinder haben. Aber nur Nachahmer Gottes. Ich möchte erst einmal sagen, worin wir Gott nie nachahmen können. Könnt ihr euch was vorstellen? In seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart kann keiner von uns ein Nachahmer Gottes sein. Und gerade im Blick auf das Erste, von seiner Allmacht, da bin ich richtig froh und glücklich, dass wir da nicht Nachahmer Gottes sind. Wenn es manchmal ein hitziges Gefecht gibt, ich habe manchmal Angst, es würde nicht gut ausgehen. Also, in der Weise können wir nie Nachahmer Gottes sein. Aber ich habe den Eindruck, dass der Text es uns nahelegt, in welch einer Weise, in welcher Art wir Nachahmer Gottes sein dürfen. Wir gehen nochmal ganz schlicht den Text weiter. Da heißt es also, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Es gibt ja einige Übersetzungen, da heißt es als die lieben Kinder. Das ist ja sehr schön. Und wir würden sagen, noch schöner ist es, wenn es stimmt, nicht? Aber eins stimmt immer, dass wir geliebte Kinder sind. Das ist ein Wort, liebe Geschwister, das wir mit ganzem Herzen aufnehmen sollen. Das ist ein Wort, das ja zweimal dem Sohne gesagt wurde, als der Himmel sich auftat. Die Stimme des Vaters kam. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Das ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Und nun nimmt uns die Schrift in diese herrliche Linie hinein, Geliebte Gottes zu sein. Ich hatte einen Schriftverkehr mit einer Schwester, ich kenne sie nicht, habe sie nicht von Angesicht gesehen, aber wir haben uns eine ganze Zeit brieflich geschrieben. Ich weiß nicht, wie es kam. Einmal fing ich einen Brief an, von Gott geliebte Schwester. Gleich kriegte ich die Rückantwort, sagen Sie, so hat mich noch niemand angeredet. Ich war ganz erfüllt und erfreut. Vielleicht sollten wir uns öfter so anreden, du von Gott Geliebter. Und in welch einer Weise geliebt, das betet der Herr, Johannes 17, Vers 23. Dass die Liebe, womit der Vater den Sohn liebt, mit der gleichen Liebe liebt der Vater uns. Das ist so gewaltig, dass wir eigentlich auf die Knie fallen müssten. Freude und Frohlocken in Anbetung, in Danksagung. Dass das Worte der Wahrheit sind. Von Gott geliebt, so wie er den eingeborenen Sohn liebt. Da heißt es weiter, und lebet richtiger und wandelt in Liebe. Dieses Umherwandeln in einem bestimmten Bezirk, in den Gott uns hineingestellt hat. Und dass dieser Bezirk, in den Gott uns hineingestellt hat, in diesem Umherwandeln, dass da ausgefüllt wird von der Liebe. Wir wissen alle, dass da das Wort von der Agape steht, von der Gottesliebe. Ich habe einen Wortschatz vom Neuen Testament von dem Professor Barclay darüber nachgesehen. Er schreibt dazu, dass im klassischen Griechisch das Wort von der Agape für Liebe kaum vorkommt, ganz wenig. Andere Worte. Es ergibt sich daraus, dass dieses Wort der Agape ein biblisches Wort ist, ein neutestamentliches Wort. Ich habe mir einige Worte hingeschrieben, die er in diesem Abschnitt niedergeschrieben hat. Er nennt es die christliche Liebe, die Agape. Die Agape ist daher unüberwindliches Wohlwollen, von Gott geliebt. Unüberwindliches Wohlwollen. Agape ist unbesiegbarer guter Wille. Sie ist keine Gefühlsauffallung, sondern eine wohlüberlegte Überzeugung und bewusste Lebenshaltung. Also wir spüren, wir sind ganz dabei, wenn diese Liebe, diese Agape in unser Leben kommt. Sie erfordert den ganzen Menschen nicht nur sein Herz, sondern ebenso seinen Verstand und seinen Willen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Satz. Liebe, diese Agape, ist Grundlage jeder vollkommenen Gemeinschaft. Lebet in der Liebe, gleich wie Christus euch geliebt hat. Wenn wir diese Liebe nicht hineintragen in die Gemeinschaft, in die Gott uns hineingestellt hat, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Gemeinschaft nicht das ist, wie wir es gern hätten. Wir sollten es immer nicht so sehr vom anderen erwarten, wir sollten selbst beginnen. Liebe ist das Wesen Gottes schlechthin. Sie ist allumfassend. Die Liebe ist opfernd, unverdient, barmherzig. Sie ist rettend und heiligende Liebe. Sie ist stärkend, sie ist unzerstörbar. Sie ist belohnende und sie ist züchtigende Liebe. Dann habe ich mir ein paar Sätze hingeschrieben, die mir so gut gefallen haben. Die will ich von Ihnen einmal weitergeben. Der Mann, der seine Familie nicht zu einem Mittelpunkt christlicher Liebe gemacht hat, hat kein Recht, in der größeren Familie der Gemeinde Autorität auszuüben. Also es fängt immer daheim an. Und dann geht es weiter. Heutzutage werden viele Menschen von der Gemeinde Gottes abgehalten, weil sie Außenstehenden oft wie eine Gesellschaft von Leuten erscheint, die sich erbittert um ein Nichts streiten. Nicht ganz unrecht, was er schreibt. Hoffentlich beteiligen wir uns nicht dran, an diesem Erbitterten um ein Nichts. Ein weiterer Satz. Tatsache ist, dass mehr Leute durch die wirklich gütige Liebe zur Gemeinde Gottes gezogen wurden, als durch alle theologischen Argumente. Kann man nur ja dazu sagen. Noch einen letzten Satz. Der stammt von dem Präsidenten der USA, Lincoln. Seine Freunde haben ihn vorgeworfen und beschuldigt, er würde seinen Gegnern gegenüber zu viel Höflichkeit und Freundlichkeit erweisen, wo es vielleicht seine Pflicht gewesen wäre, sie zu vernichten. Darauf hat er geantwortet: Vernichte ich nicht meine Feinde, wenn ich sie zu meinen Freunden mache? Das ist ein Satz. Ja, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und lebet und wandelt in Liebe. Wir haben also den ersten Hinweis, in welcher Weise wir Nachahmer Gottes werden und sein können. Ich denke einmal an das Wort, das im 2. Petrusbrief steht, Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns die größten und die kostbarsten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Es geht also darum, dass wir Gott in seinem Wesen nachahmen. Und da ist unsere Bibel großartig. Sie hat drei Aussagen, jedes Mal drei Worte, wo uns das Wesen Gottes mitgeteilt wird. Unsere Philosophen, die müssen ganze Bücher füllen. Der Bibel genügen drei Worte. Und ich habe den Eindruck, das bei all drei, den drei Aussagen, wenn wir diese drei Worte voll und ganz werden ausschöpfen können. Das erste, Gott ist Geist. Das zweite, Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Das ist sein Wesen. Und nun kommt das Großartige für jedes Kind Gottes, dass Gott uns an diesem, seinem Wesen teilgibt. Wir haben das schon einige Male berührt in diesen Tagen, dass jeder, der ihm glaubt, der ihm vertraut, der sich ihm hingibt, der vertraut dem Wort, das er gesagt hat, dass er seinen Geist empfängt. Dann lesen wir weiter. Durch seinen Geist hat er ausgegossen seine Liebe in unsere Herzen. Die Schrift sagt, einst waren wir Finsternis. Ich möchte einmal unterstreichen, Geschwister. Die Schrift sagt nicht, wir waren in der Finsternis, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Nein, die Schrift sagt, einst waren wir Finsternis, du und ich. Aber wie geht es weiter? Nun aber sind wir Licht im Herrn. Wir haben also Teil am Wesen Gottes. Und nun kommt das Nachahmen Gottes. Gottes Geist, er hat uns seinen Geist gegeben, darum sagt die Schrift, wandelt im Geist. Er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen, darum sagt die Schrift, wandelt in der Liebe. Er hat uns zu Licht gemacht, Licht im Herrn. Nun wandelt im Licht. Ich weiß nicht, ob ihr es beachtet habt, wir haben darüber schon eine Predigt gesungen, nicht? Lied 380. Lasst uns im Geiste wandeln, weil Gott den Geist uns gab. Lasst wandeln uns im Lichte, das lauter wir und rein vor Gottes Angesichte als Söhne dürfen sein. Lasst wandeln uns in Liebe, wie uns der Sohn geliebt. Hier haben wir nun das große Betätigungsfeld. Wir dürfen alle hier Nachahmer Gottes sein. Wir greifen wieder unseren Text auf. Wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt hat. Wir achten wieder mal auf das Wort gleich wie. Wir wollen es bei unserem Bibellesen mal beachten. Wir werden manche wichtige, wertvolle Stelle finden, gleich wie. Ich greife nur eine heraus aus Römer 15, Vers 7. Nehmet einander auf, gleich wie der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Ich freue mich, dass einige das mitgesprochen haben. Schön. Wir haben auch heute Abend Gelegenheit, wenn wir zusammen das Mahl feiern. Wir treten untereinander in die innigste Gemeinschaft ein, die es hier auf Erden überhaupt gibt. Und dann ist es ein wunderbares, wenn wir einander aufnehmen, gleich wie er uns aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit, ohne irgendeinen Abstrich. Hier heißt es, gleich wie auch der Christus uns geliebt. Jetzt dürfen wir fragen, wie hat der Christus uns geliebt? Die Schrift gibt die Antwort, Johannes 15, Vers 9. Er liebt uns, wie der Vater ihn geliebt hat. Und da müssten wir hineinschauen in die Schrift. Wie ist es um die Liebe des Vaters zu dem Sohne? Da haben wir die schönsten Antworten immer wieder im Johannesevangelium und ganz besonders im sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Pfarrer Bömmele hat dieses Gebet, das gemeine Gebet, bezeichnet. Wie der Sohn sagt, dass er in dieser Liebe des Vaters stand, vor Grundlegung der Welt. Wie der Vater diese ganze Liebe in den Sohn gegeben hat. Und wie er auf diese Erde gekommen ist, um diese Liebe an die Seinen weiterzugeben, indem er den Namen des Vaters kundgemacht hat. Aber die Schrift zeigt uns auch, wie die Liebe des Sohnes zum Vater ist. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 31. Aber auf das die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat. Wirkliche Liebe steht immer im Gehorsam. Das sehen wir beim Sohn. Wenn wir im gleichen Kapitel 14 etwas früher lesen würden, dann sagt der Herr, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr mein Wort. Daran wird es erkannt, ob wir den Herrn lieben. Nicht so sehr daran, dass wir enthusiastisch sagen, ich liebe dich, und dann unser eigenes Leben führen. Nein, es wird erkannt an unserer Haltung zum Worte Gottes, an unserer Haltung seinen Geboten gegenüber, und da stehen große und wunderbare Verheißungen. Ich und der Vater, wir werden kommen, wir werden Wohnung bei euch machen. Da spüren wir etwas, liebe Geschwister, wie wir in ein erfülltes Gottesleben hineinkommen dürfen, auf dem Wege der Liebe, indem wir achten auf ihn und auf sein Wort. Gleich wie auch der Christus uns geliebt. Und dann heißt es weiter, und sich selbst für uns dahin gegeben hat. Ich habe mir hier die beiden Worte unterstrichen, sich selbst. Er gab sich selbst. Er schickte keinen Engelfürsten, er schickte keinen großen Heiligen des Alten Bundes. Nein, hier war ein Werk, eine Arbeit zu tun, die konnte nur er, der Sohn Gottes, tun. Er gab sich selbst für uns, für dich, für mich. Es ist schön, wenn wir das so ganz persönlich fassen. Diese Hingabe des Sohnes finden wir an einigen Stellen der Schrift. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Er gab sich selbst. Er hat sich also dahingegeben für dich und für mich. Dann kommen zwei Aussagen. Die erste heißt als Gabe oder als Darbringung. Das Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird, zeigt das unblutige Opfer an. Das ist die eine Seite des Opfers unseres Herrn. Wir mögen hier dabei denken an das Speisopfer. Man müsste das nachlesen in 3. Mose, Kapitel 2, von Vers 1 an, was es um dieses Speisopfer ist. Speisopfer, unblutig. Es zeigt uns an die Sündlosigkeit Jesu. Dass der Reine, der Heilige, der Sündlose sich zum Opfer gegeben hat. Wir haben ja schon einige Male in diesen Tagen gehört, wie drei Apostel das zum Ausdruck gebracht haben und jeder Apostel in der ihm eigenen persönlichen Art, da spüren wir was von dem herrlichen Reichtum des Wortes Gottes. Paulus, der Mann des Wissens, er wusste von keiner Sünde. Petrus, der Mann der Tat, schreibt das Gleiche, aber er sagt, er tat keine Sünde. Und Johannes, der Mann, der in ihm ruhte, in ihm war keine Sünde. Er gab sich als Darbringung, das unblutige Opfer. Die Sündlosigkeit unseres Herrn wird hier angezeigt. Und dann kommt das Zweite, und als Schlachtopfer. Das ist das blutige Opfer. Hier sehen wir den Herrn, der sich selbst gab. Erkauft, erlöst durch das kostbare Blut Christi Jesu. Singt alle Wunder, die er tut. Da geht es weiter. Darüber alles rühmt sein Blut. Dieses kostbare Blut, das floss für unsere Vergebung. Dass wir frei werden, dass wir Menschen Gottes werden dürfen und ihm dienen. Dieses gleiche Wort, das beim Herrn das blutige Opfer war. Und das sahen wir am Kreuz von Golgatha. Das gleiche Wort wird aber auch gebraucht für uns. Und da ist es gut, dass wir sehen, dass der Herr dieses blutige Opfer, das er vollbracht hat, für uns umwandelt. Ihr könnt es in 1. Petrus 2, Vers 5 nachlesen. Da heißt es, dass wir geistliche Opfer bringen dürfen, Gott wohlgefällig. Das ist jetzt der Weg für die Kinder Gottes. Sein Blut ist ausreichend für uns alle, für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Und nun dürfen wir auch in diesen Opferdienst eintreten, aber wie gesagt, das geistliche Schlachtopfer. Ich nenne dazu nur eine Stelle, dürfte die bekannteste sein, in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger oder wortgemäßer Gottesdienst ist. Das gleiche Wort, aber wie gesagt, umgewandelt jetzt in das geistliche Opfer, das wir dem Herrn darbringen, indem wir unsere Leiber ihm darstellen, ihm zur Verfügung. Und je mehr wir uns ihm hingeben, umso größer wird das Verlangen, auch ganz von ihm erfüllt und ganz von ihm durch. Unser Text schließt: Er gab sich selbst als Gabe, als Darbringung, er gab sich selbst als Schlachtopfer, Gott zu einem Duft von Wohlgeruch. Das mögen wir kaum zu erahnen, liebe Geschwister, welch ein Duft von Wohlgeruch das für unseren Vater gewesen ist. Es ist vollbracht, dieses herrliche Werk von Golgatha, dass eine ganze Schöpfung aus der Hand Gottes hervorgegangen, wieder zu Gott zurückgebracht wird. Wir dürfen Erstlinge sein, freuen uns, wenn er kommen wird, wie sein Heil sich weiter entfalten wird. Aber auch uns gilt das Wort, er will uns umherführen im Triumphzuge, dass auch durch uns dieser Wohlgeruch offenbar gemacht wird. Ich möchte zu diesem Wort noch drei Lebenskreise nennen, in denen wir uns bewegen dürfen, in denen wir diese Liebe ausleben dürfen. Der erste wäre die Liebe zu Gott, zu Christus, die Liebe zu den Brüdern. Zweite, die Liebe zu Israel. Das dritte, die Liebe zur Welt bzw. zu allen Menschen. Die Liebe zu Gott. Ja, im Alten Bund hat man ihn gefragt: Lieber Herr, welches ist nun das große Gebot? 613 Geh- und Verbote haben sie in ihrem Gesetz gezählt, die lieben Juden. Aber welches ist nun das überragende Gebot? Wir kennen die Antwort: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und wie geht's weiter? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Größer als diese ist kein Gebot. Nun hat er ja seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und er möchte, dass wir nun in der Liebe wandeln, dass wir darin zunehmen. Die Bibel hilft uns. Und dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in aller Erkenntnis, in aller Einsicht feinen Gefühles, dass wir lauter und ohne Anstoß sind auf den Tag Christi Jesu, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Welch ein wunderbares Gebet. Oder denken wir an das Gemeindegebet des Apostel Paulus, dass wir erkennen sollen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Denken wir wieder nach über dieses Wort. Wir sollen etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Ja, diese wunderbare Gottesliebe. Luther hat es ja so schön zum Ausdruck gebracht: Christus lieb haben, ist besser, denn alles wissen. Klingt ganz anders und doch trifft es genau das Gleiche. Wirkliche Erkenntnis, wirkliche Gotteserkenntnis vermittelt nur die Liebe. Und diese Erkenntnis ist immer richtig. Denn diese Erkenntnis aus der Liebe heraus führt uns dahin, dass wir erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Welch ein Ziel. Solche Gedanken wären uns nie gekommen, Geschwister. Das ist Offenbarung unseres Gottes. Hinein in unsere Herzen, hinein in unser Leben. Und nun heißt es, niemand kann Gott lieben, der nicht seinen Bruder liebt. Ich hatte mal ein Erlebnis, wir hatten den Eindruck, wir müssten einen irgendwie ermahnen, weil etwas nicht in Ordnung war. Und da kam der Satz von dem Betreffenden, ja, den vollkommenen Gott, den kann ich lieben, aber den unvollkommenen Menschen, den kann man doch nicht lieben. Niemand kann Gott lieben, den er nicht gesehen hat, wenn er den Menschen, den er sieht, nicht liebt. Ein ernstes Wort. Und Johannes sagt es uns, wenn wir aus Gott geboren sind, dann lieben wir alle, die aus Gott geboren sind. Fragen nicht danach, ob du im letzten i-Tüpfelchen genau das Gleiche denkst, meinst, glaubst wie ich. Entscheidend ist, aus Gott geboren. Und jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das ist ein befreiendes Wort. Wenn wir das einmal innerlich in uns aufgenommen haben, Grund unter den Füßen haben, aus Gott geboren und dann den Bruder lieben. Und da steht eines der schönsten und größten Verheißungsworte für uns, wenn wir diesen Weg der Liebe gehen. Wie sagt Paulus, ich habe gehört von eurem Glauben in den Herrn Jesus und von der Liebe, die ihr habt, allen, oh, das ist aber wahr, so steht es da, zu allen Heiligen. Dann hört er nicht auf zu beten, dass Gott uns gibt, ja, der Vater der Herrlichkeit, den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Dass wir dann mit erleuchteten Augen des Herzens in einen inneren Reichtum des Wortes Gottes hineinschauen. Nicht das Wort zerreißen, sondern zu einer zusammenfassenden Schau des ganzen Wortes Gottes kommen. Ich bin überzeugt, viele Fragen, die wir haben, werden geklärt, wenn wir diesen Reichtum hätten. Diese wirkliche innere Zusammenschau des ganzen Wortes Gottes. Wir stehen alle in der Gefahr, irgendwelche Lieblingsworte zu haben, die wir zu Hauptworten machen. Aber Gott möchte uns hineinführen in das Zusammenhängende seines ganzen Reichtums, seines Wortes. Liebe zu Gott, Liebe zu den Brüdern. Das zweite, Liebe zu Israel. Ich möchte ein Wort nennen, das steht Römer 11, Vers 28. Um des Evangeliums willen, um unseres Willen sind sie Feinde. Um der Verheißung willen, um der Väter willen sind sie Geliebte. Welch eine ungeheure Spannung. Auserwählte können Geliebte und können Feinde sein. Israel ist es um unseretwegen. Und ich glaube, wenn wir diese Wahrheit einmal erfasst haben, liebe Geschwister, dann sollten wir Menschen sein in einer Liebe zu Israel. Wie könnte sich diese Liebe zu Israel ausdrücken? Ich nenne zwei Punkte. Das erste wäre unser Gebet. Wenn ein Volk unser Gebet braucht, dann Israel. Wenn ein Führer eines Volkes unsere Gebete braucht, dann jetzt Netanjahu. Die Schrift sagt es ja, wünschet Jerusalem Glück, Heil, Wohl, Frieden. wir dehnen es aus aufs ganze Volk, wir dehnen es aus aufs ganze Land. Sollte unser tägliches Gebet werden. Das andere, wir können unsere Liebe zu Israel ausdrücken, auch in Gaben. Zwar sollte man auch da, wie überall, ein wenig vorsichtig sein, dass man es in richtige Hände gibt. Aber wir haben in der Bibel 3 Kapitel, wo es um die Kollekte geht. 1. Korinther Kapitel 16, 2. Korinther Kapitel 8 und 9. Da geht es um die Sammlung der Heidenchristen für die Geschwister in Jerusalem, die verarmt sind. Dann ist ja wunderbar nachzulesen, wie Paulus es sagt im Kapitel 15 im Römerbrief, wie sie anderen beten sollen. Nicht nur, dass man mit der Gabe unversehrt ankommt, sondern dass das auch den Heiligen dort wohlgefällig sei. Ich glaube, es wäre auch manche Ermunterung, gerade für unsere Geschwister, die sogenannten messianischen Juden in Israel, wenn wir mal wieder ihnen diese Hilfeleistung geben. Kurz noch den dritten Punkt. Die Liebe zur Welt, zu allen Menschen. Ich denke an einen Bruder, der meinte, er hätte eine Spannung. In der Bibel heißt es, also hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, habet nicht lieb die Welt. Und dann sagt er so trocken, sieh mal an, Gott darf die Welt lieben, ich darf die Welt nicht lieben. Aber so ist wohl nicht gemeint, nicht? Die Liebe unseres Gottes gilt den Verlorenen, gilt den Sündern. So hat er sie geliebt, dass er darum seinen einzig geborenen Sohn dahingegeben hat. Wenn uns gesagt wird, habet nicht lieb die Welt, dann geht es darum, dass wir nicht teilhaben am Wesen dieser Welt. Das Wesen dieser Welt vergeht. Wer die Welt lieb hat, der wird eben auch mit dem Wesen dieser Welt vergehen. Darum habet nicht lieb die Welt. Wird genannt Augenlust, Fleischeslust, hochmütiges Leben. Unsere Liebe zu allen Menschen, ich glaube auch, das Erste und das Wichtigste ist wieder das Gebet. Nicht umsonst schreibt Paulus 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die ersten Verse, ich ermahne euch vor allen Dingen, Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für alle Könige, für alle, die in hoheitlicher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen dürfen, in aller Gottseligkeit, in allem würdigen Ernst. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was haben wir für einen wunderbaren Grund unter den Füßen, wenn wir solches Wort erfassen, in dieser Weise zu beten. Wir hatten am Anfang das Wort Nachahmer Gottes. Es gibt ein anderes Wort, das heißt Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiter Gottes kann man nur sein, wenn man den Willen Gottes kennt, wenn man die Arbeitsweise Gottes kennt, dann kann man ein Mitarbeiter Gottes sein. Wenn unser Leben nach diesem Gebet ist, dass wir keinen Tag vergehen lassen, vor allen Dingen für alle Menschen zu beten, dann sind wir ganz gewiss Mitarbeiter Gottes. Denn so steht geschrieben, dass sie einmal alle den Herrn suchen werden, dass sie einmal alle errettet werden, über die der Name des Herrn angerufen worden ist. In der persönlichen Begegnung gibt uns die Bibel auch mancherlei Hinweise, vielleicht nenne ich zwei, 1. Philipper 4, Vers 5, eure Mildigkeit, eure Nachgiebigkeit, lasset kund werden allen Menschen. Nachahmer Gottes. Andere Wort, Römer 12, Vers 18. Und es ist schön, darauf zu achten, wie die Schrift es sagt. Wenn möglich, so viel an euch ist, habet mit allen Menschen Frieden. Die Bibel sagt nicht, haben allen Menschen Frieden. Sie weiß, wie es aussieht. Aber wenn möglich, und so viel an euch ist, von uns aus sollte immer das Wort des Friedens ausgehen. Mir fällt gerade ein Erlebnis ein. Wir hatten zusammen gearbeitet. Einer hat mich angefahren. Ich meine, völlig zu Unrecht. Ich kam weg. Ich dachte, na, so will ich nicht wegfahren. Gehst nochmal hin zu ihm. Ging hin zu ihm. Die Begrüßung war, naja, da hast du es wohl eingesehen. Ich dachte, na ja, ich werde schweigen. Na komm da rein. Und dann kriegte die Frau den Auftrag, machen wir uns ein Festbär. Dann haben wir zusammen gefestbärt und haben uns recht freundlich unterhalten. Ja, so viel an euch ist. Vielleicht darf ich noch mit drei Gedanken schließen. Wir kennen alle das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Da gibt es so viele wunderbare Aussagen. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen reden könnte, wenn ich alle Erkenntnis hätte, alle Geheimnisse wüsste, ja, wenn ich sogar meinen Leib verbrennen ließe. Und immer wird angeschlossen und nicht Liebe hätte. Es wäre mir nichts nütze. Und dann kommt die wunderbare Aussage über die Liebe. Sollte man oft lesen. Das schließt dann damit, und nimmer vergehet die Liebe. Alles Sichtbare wird vergehen, nimmer vergeht die Liebe. Wir hatten schon einmal 1. Timotheus 1, Vers 5 berührt, wo Paulus sagt, das Endziel aller Anweisung ist Liebe. Jede Verkündigung sollte als letzten und schönsten Ton immer das Wort der Liebe haben. Und die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben. Und noch als letztes Wort, Römer 12, Vers 9. Da ist mir aufgefallen, Paulus kommt ja da auf das Leben in der Gemeinde zu sprechen. Von Römer 12, Vers 9 kommt er auf die Liebe zu sprechen. In Kapitel 14, Vers 1 beginnend, spricht er vom Glauben. Kapitel 15, vielleicht von Vers 5 oder 4 bis Vers 13, spricht er von der Hoffnung, die er abschließt mit dem Wort der Gott der Hoffnung aber. Da denkt man einmal an 1. Korinther 13. Glaube, Liebe, Hoffnung, die größte von ihnen ist die Liebe. Und nun schreibt er hier, die Liebe sei ungeheuchelt. Ganz ehrlich in der Liebe. Nicht heucheln. Früher haben die Brüder noch gesagt, du, das fängt mit dem Händedruck an. Der Händedruck muss schon ehrlich sein. Und der Blick muss ehrlich sein. Die Liebe sei ungeheuchelt. Und dann heißt es weiter, in der Bruderliebe seid herzlich. Wörtlich, in der Bruderliebe seid zärtlich liebend. Und dann stehst du an, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Was muss da schön sein, in solch einer Gemeinde zu sein, liebe Geschwister? Wandelt in der Liebe als Nachahmer Gottes. Ich weiß nicht, ob einer der Brüder noch ein Wort anschließen will oder ob wir das Lied schon singen.
Ich habe alles gesagt.
Dann wollen wir mit einem Lied diese Stunde abschließen. Ich glaube, 628 war es, wenn ich es recht im Kopf habe.
628.
Ja, 628. Liebe, Liebe ohne Gleichen, tiefer als des Meeres Grund. Ich möchte mal bitten, liebe Geschwister, singt das Lied einmal mit Bedacht, innerlich betend, besonders bei dem letzten Vers, das klingt so herrlich, so wunderbar. Diesen letzten Satz sollten wir als Gebet mitnehmen, der heißt: Liebe, lass mich Liebe sein.